Liebe Gemeinde, die Szene werde ich wohl niemals vergessen. Damals, als ich als junger Pfarrer in mein Amt eingeführt wurde, und dann gab es hinterher, wie üblich, einen Empfang. Viele Gratulanten standen in der Reihe dort im Vorgarten der Gemeinde. Und plötzlich trat aus den Reihen der Gratulanten ein älterer Herr auf mich zu. Ich hatte ihn vorher nie gesehen. Ein hagerer, asketischer, älterer Herr mit schütterem Haar. Er drückte mir verschworen einen Zettel in die Hand und raunte mir zu: Kommen Sie zum Beten. Und dann verschwand er wieder in der Menge. Auf dem Zettel fand ich dann später seine Telefonnummer und seinen Namen: Christoph Schendel. Einige Tage danach besuchte ich ihn. Er war Zimmermann gewesen, jetzt schon lange in Rente, suchte Kontakte zu Christen, und jemand hatte ihm gesagt, da in Borstel, da würde ein junger, gläubiger Pfarrer eingeführt werden. Da ist er dann einige Kilometer gefahren, um sich den anzuschauen. Und das war der Beginn einer ganz besonderen Freundschaft, bis ich ihn 11 Jahre später schließlich beerdigen durfte, so wie er sich das gewünscht hatte. Und im Vorfeld, immer schon, wenn er von seiner Beerdigung sprach, hatte ich den Eindruck, er freute sich schon darauf, weil dann viele Menschen aus seinem Umfeld nochmal das Evangelium hören würden. Und sie werden es ihnen sagen, hat er gesagt. In diesen 11 Jahren haben wir uns immer wieder zum Beten getroffen. Und auch als ich dann einige Jahre nach dieser Amtseinführung nach Osnabrück wechselte, in eine andere Gemeinde, haben wir das beibehalten. Bin immer wieder von Osnabrück aus in die Provinz gefahren, in sein Dorf. Und unsere Treffen hatten fast immer den gleichen Ablauf. Es gab Kaffee und Zuckerkuchen, dann haben wir uns ausgetauscht. Er hat meistens eine Andacht vorgelesen, einen Bibelvers, eine kleine Auslegung. Und dann haben wir gebetet für die vielen, vielen Anliegen, die aufgelaufen und angefallen waren in der Zwischenzeit. Dieser Mann wurde mir ein Vorbild im Beten. So frisch, so nüchtern, so ohne jede Schwärmerei. Und wenn man mit ihm zusammen betete, war man sich der Gegenwart Gottes besonders bewusst. Und es war immer eine Ermutigung für das eigene Beten, wenn man wieder von dieser Gebetsgemeinschaft mit ihm wegfuhr. Und noch heute danke ich Gott für diesen Freund, für sein Vorbild im Gebet und auch für die Treue, mit der er all die Jahre über hinter meinem Dienst gestanden hat. Ich wünschte, Sie hätten ihn alle kennenlernen können. Denn wir brauchen solche Vorbilder im Beten. Und darum werden wir in den nächsten Minuten uns ein anderes Gebetsvorbild ansehen, das Sie alle kennen können, dem wir uns gemeinsam nähern können, über das wir alle die gleichen Informationen vorliegen haben. Es handelt sich auch um einen älteren Mann. Zur Zeit, als sich diese Ereignisse zutragen, dürfte er schon um die 80 Jahre alt gewesen sein. Eigentlich hatte er sich schon längst aus dem politischen Tagesgeschäft zurückgezogen. Früher war er mal Chefberater der babylonischen Regierung gewesen, dann hatten sie ihn in Rente geschickt. Aber jetzt, die neuen Machthaber, die Perser, hatten offensichtlich von seinen besonderen Qualitäten gehört. Und so erlebt dieser Daniel mit ca. 80 Jahren so etwas wie ein politisches Comeback, von dem manche unserer Altpolitiker nur träumen können. Seine Erfahrung wird dringend benötigt, auch von den neuen Machthabern. Die aufkommenden Perser unter der Führung von Kyros lösen jetzt genau das ein, was Daniel als Prophet Jahre vorher vorausgesagt hatte. Er hatte gesagt: Babylon, das goldene Haupt aus der großen Vision, Babylon, die Großmacht, verliert seine Machtstellung, seine Weltmachtstellung. Und an Babels Stelle tritt dann das Medo-Persische Reich. Und so kommt es dann auch. Das passiert alles wahrscheinlich im Oktober 539 vor Christus im Oktober. Kyros, der neue persische Herrscher, verfolgt von Anfang an eine rationale, eine sehr besonnene Strategie, sowohl politisch als auch verwaltungstechnisch. In den eroberten Gebieten rund um Babylonien setzt er einen Vertrauensmann ein, eine Art Unterkönig, einen Statthalter, Darius in dem Fall. Der soll diesen Teil des neuen Weltreiches in Kyros Auftrag regieren und verwalten. Und dieser neue Mann, dieser Darius, repräsentiert dort vor Ort in Babylonien die Macht des Kyros und seines Reiches. Er hat Befugnisse, der Darius, fast wie ein Monarch. Und Darius holt also den 80-jährigen Daniel nochmal zurück in die allererste Reihe der Politik. Eine zweite oder dritte Karriere würden wir das heute nennen. Darius macht eine große Verwaltungsreform, setzt 120 sogenannte Satrapen ein, Statthalter könnte man sagen. Über diese 120 Statthalter setzt er drei Chefminister. Und einer von diesen Chefministern ist Daniel. Einer von diesen drei Chefministern. Die Perser galten ohnehin als recht judenfreundlich. Auch Nehemia hatte ja später eine Vertrauensstellung am persischen Hof inne. Und dieser Darius war klug genug, auf den besonnenen Rat des Daniel nicht zu verzichten. Er wollte also seine jahrzehntelange Regierungserfahrung nicht ungenutzt liegen lassen. Er hatte dessen Qualitäten sehr schnell erkannt. In Daniel 6, Vers 4 lesen wir, das ist der Text, den Sie noch nicht auf Ihrem Zettel haben. Daniel aber übertraf alle Fürsten und Statthalter, denn es war ein überragender Geist in ihm. Also er war besonders begabt mit Weisheit von Gott. Das wussten natürlich viele nicht, dass er diese Weisheit von Gott hatte. Und Darius plant sogar, Daniel möglicherweise über sein gesamtes Verwaltungsgebiet zu setzen. Also gewissermaßen ihn zum Chef der Chefminister zu machen. So steht's in Vers 4b in Daniel 6. Darum dachte der König, also Darius, daran, ihn über das ganze Königreich zu setzen. Ihn also zu einer Art Ministerpräsident der babylonischen Provinz zu machen. Die Bewunderung des Darius für Daniel sprach sich schnell herum, offensichtlich. Möglicherweise sickerte auch etwas von den Beförderungsplänen durch. Und Sie wissen, wie das ist. Das hätte Machtverlust für die anderen bedeutet, für die Kollegen. Es gibt immer genügend Neider, es gibt immer genügend Konkurrenten, die dem jüdischen Propheten diesen Erfolg nicht gönnen, die um ihre eigenen Pfründe fürchten, die selber lieber noch eine größere Karriere machen wollen. Und so reagieren die Konkurrenten ganz zügig. Vers 5, da trachteten die Fürsten und Statthalter danach an Daniel, etwas zu finden, das gegen das Königreich gerichtet wäre. Aber sie konnten keinen Grund zur Anklage finden, denn er war treu. Also sie planen eine Intrige. Sie suchen in seiner Biografie nach irgendwelchen Punkten, an denen man ihn aufhängen könnte, politisch. Aber sie beißen sich die Zähne an ihm aus, weil er integer war. Sie finden keine gefälschten Doktorarbeiten. Sie finden keine Korruptionsfälle. Er hat sich nicht zu Schulden kommen lassen. Er war treu, er war integer, steht hier. Und diese Formulierung in Vers 5 deutet auch noch an, dass er nicht in die eigene Tasche gewirtschaftet hat. Das war ja im Orient gar nicht so selbstverständlich, dass einer nicht in die eigene Tasche wirtschaftet. Ist heute auch nicht selbstverständlich. Kein Wunder, dass Darius also die Dienste dieses Daniel gerne in Anspruch nehmen möchte. Mit einem Finanzskandal können sie ihn nicht kippen. Und da holen die Kollegen einen anderen Knüppel heraus. Es gibt nämlich nur einen Punkt, den sie packen können. Und das ist sein Glaube. Das ist sein Glaube. So steht es hier in Vers 6. Da sprachen die Männer, wir werden keinen Grund zur Anklage gegen Daniel finden, es sei denn wegen seiner Gottesverehrung. Also, wenn man ihnen nichts anderes vorwerfen kann, als ihr engagiertes Christsein, dann hat der Heilige Geist schon ganz schön an ihnen gearbeitet. Und so war das bei Daniel. Er hatte sich offensichtlich öffentlich zum Gott der Bibel bekannt. Er muss davon gesprochen haben, wem er glaubt, wem sein Leben gehört. Und da packen sie ihn. Sie konstruieren eine Falle, das muss jetzt gelingen, Daniels Glauben so darzustellen, dass er sich als staatsgefährdend erweist. Sie müssen also seinen Glauben in ein Licht drücken, dass Daniel als Gefahr für die Macht des Darius erscheinen lässt. Und man fragt sich gespannt, wie werden die das hinbekommen? Nun, die haben eine Idee, die begeben sich schnell zum König, seine Gegner, Vers 7. Da kamen die Fürsten und Statthalter eilends vor den König gelaufen und sprachen zu ihm, der König Darius lebe ewig. Also ein bisschen Honig schmieren sie ihm um den Bart. Und dann geht das sehr schnell weiter. Sie sagen, es haben die Fürsten des Königreichs, die Würdenträger, die Statthalter, die Räte und Befehlshaber alle gedacht, es sollte ein königlicher Befehl gegeben und ein strenges Gebot erlassen werden, dass jeder, der in 30 Tagen etwas bitten wird von irgendeinem Gott oder Menschen, außer dir, Darius, dem König allein, dass jeder, der das tut, zu den Löwen in die Grube geworfen werden soll. Das war die persische Form der Todesstrafe. Und darum, o König, sagen die, wolltest du doch ein solches Gebot ausgehen lassen, ein Schreiben aufsetzen, das nicht wieder geändert werden darf, nach dem Gesetz der Meder und Perser, das unaufhebbar ist. Also wir kennen ja diesen Ausdruck, das Gesetz der Meder und Perser bis heute. Wenn man eine Regelung einführt, bei der Ausnahmen erlaubt sind, dann sagt man immer, das ist nicht das Gesetz der Meder und Perser. Denn beim Gesetz der Meder und Perser sind Ausnahmen eben nicht erlaubt. Das steht fest. Und so wollen die das jetzt festklopfen. Und man sieht sofort, wie die Falle für Daniel hier zuschnappt. Man fragt sich natürlich, wird Darius auf den Plan hereinfallen? Der gewitzte Herrscher. Aber er fühlt sich wahrscheinlich geschmeichelt. Er sieht auch eine Chance, seine Autorität zu stärken, dass man alles nur noch von ihm erbitten und erbeten darf. Und so kommt dieser lapidare Satz zustande hier in Vers 10. So ließ der König Darius das Schreiben und Gebot aufsetzen. Damit war die Sache perfekt. Daniels Gegner dürften sich innerlich schon die Hände gerieben haben. Die Intrige funktioniert, denn sie wissen genau, der Daniel wird seinem Glauben nicht abschwören, nach allem, was sie bisher von ihm gesehen haben. Der König sagt spontan und naiv einfach ja, er durchschaut nicht ihr Motiv. Jetzt gibt es also ein Gesetz und sie haben ja auf einer schriftlichen Fassung bestanden, die der König sofort liefern lässt. Ein Gesetz, passen Sie auf, das sich nicht nur auf die öffentliche Ordnung beruft, sondern es gibt ein Gesetz, das nicht nur das politische Verhalten der Bürger regelt, sondern auch ihr Denken und ihre Religionsausübung. So ein Gesetz gibt es jetzt. Ganz aktuell. In diesem Fall haben die, die das machen, nicht mal ideologische Gründe. Denen ging es schlichtweg darum, Daniel als Person auszuschalten, ihn politisch kalt zu stellen. Aber es ist ein typisches Kennzeichen für jede Herrschaft, die eine totalitäre Tendenz hat, eine diktatorische Tendenz, dass sie den Menschen vorschreiben will, wie sie zu denken haben, dass sie von den Menschen bestimmte religiöse Treuebekenntnisse zum Staat abverlangt, dass sie politische Korrektheiten vorformuliert, gegen die man nur bei Strafe verstoßen kann. Das ist typisch für eine Herrschaft, die Freiheit und Meinungsfreiheit einschränkt. Man muss sagen, auch in unserer Gesellschaft gibt es einige Kräfte, die versuchen, zum Beispiel christliche Wahrheitsbekenntnisse in ein schiefes Licht zu rücken, indem man diese Bekenntnisse einfach unter den Fundamentalismusverdacht stellt. Das geht ganz leicht. Und manche Journalisten nutzen jede Gelegenheit, wenn sie eine Chance sehen, entschiedene Christen in ein schiefes Licht zu rücken, in die Nähe von Extremisten am besten. Denken Sie nur an diesen verrückten Attentäter aus Norwegen. Der hatte nun absolut nichts mit entschiedenen Christen zu tun, mit Evangelikalen oder so. Aber man hat ganz schnell gesagt, ja, das ist so ein christlicher Fundamentalist. Was hat er wirklich geschrieben in seinem seltsamen Text im Internet? Da hat er zum Beispiel geschrieben, ich will niemandem vormachen, dass ich sehr religiös bin. Das wäre eine Lüge. Religion ist eine Krücke für schwache Menschen, hat dieser Massenmörder geschrieben. Und er hat an einer anderen Stelle gesagt, also das ist nun ganz klar, dass der nicht ein Evangelikaler ist, wir müssen zu unseren katholischen Wurzeln zurückkehren, schreibt er an einer anderen Stelle. Und trotz dieser klaren Aussagen, und das müssen wir ganz nüchtern sehen, haben noch lange nach dem Ereignis Spiegel Online, NTV, ZDF, ARD und einige Tageszeitungen verbreitet, dieser Mörder sei ein fundamentalistischer Christ. Jenseits aller Fakten. Und die Grünalternative Taz, also die Tageszeitung aus Berlin, hat noch dazu gesetzt, der Terrorist gehöre zu denen, die ihre dummen Hirne mit einer christlich-fundamentalistischen Weltsicht füttern. Das ist die blanke Verleumdung, das ist die Unwahrheit und das ist mieser Journalismus. Und das ist der durchsichtige Versuch, bestimmte Leute an den Pranger zu stellen, weil einem ihre Meinung nicht passt. Und derartige kriminelle Handlungen nun im christlichen Bereich anzusiedeln. Und ich habe auch noch keine Entschuldigung gehört, vielleicht habe ich das überhört, von irgendeinem der Journalisten, der diese Fehlmeldung einfach immer weiter kolportiert hat. Wir müssen da sehr wach sein. Es sind, Gott sei es gedankt, gute Leserbriefe geschrieben worden. Es haben sich einige mutige Journalisten sehr laut zu Wort gemeldet und dagegen protestiert. Und da müssen wir auch als Christen sehr wachsam sein. Hier versucht man, Leute in bestimmte Schienen hineinzustecken und ihnen ein bestimmtes Etikett anzukleben. Bei Darius, da war das vom Motiv her viel harmloser. Darius hatte keine Ambition, das Denken seiner Untertanen umzuprägen, ihre Weltanschauung zu verändern. Und trotzdem unterschreibt Darius dieses Gleichschaltungsgesetz, das sich für Daniel als lebensgefährlich erweist. Das ist die Situation. Und jetzt müssen wir fragen, wie reagiert dieser Mann? 80 Jahre alt etwa. Und jetzt sind wir wieder bei unserem Thema, das uns in dieser Predigtreihe während der Ferien begleitet, nämlich beim Thema Gebet. In dieser Krise kommt noch einmal besonders deutlich heraus, was den Daniel auch schon vorher gekennzeichnet hat. Er war ein Beter. Vor allem anderen. In dieser Krise wird das deutlich. Daniel wird nicht erst in der Not zum Beter, sondern als die Krise kommt, da ist er schon ein Beter. Da ist er schon darauf vorbereitet. Das werden wir gleich sehen. Letzten Sonntag hatten wir in Gottes Wort uns deutlich gemacht, wie sehr dem Herrn Jesus Christus daran liegt, dass wir treue Beter werden. Dass wir immer wieder die Stille vor ihm suchen. Dass wir da bei ihm uns die nötige Kraft und die nötige Ausrichtung für unser Leben holen. Und heute, mit diesem Bericht, den Sie vor sich haben, vervollständigen wir das Bild. Denn an Daniel, an seinem Vorbild, da kann man wunderbar sehen, was ein Beter braucht. Worum wir also den Herrn bitten sollen, auch für unser Gebet. Worum wir uns bemühen sollen. Hier in diesen Versen, gerade in den Versen 11 bis 12, da erfahren wir mehr über Daniels Persönlichkeit, als uns ein noch so langer Lebenslauf erzählen könnte. Hier erfahren wir so viel über sein Herz, über seine Überzeugung, über seinen Lebensstil, über das, was ihn im Innersten ausgemacht hat. Hier in diesem Vers 11 und 12 stoßen wir auf das Geheimnis seiner Stärke und seiner Vollmacht und seiner Durchsetzungskraft. Und hier liegt auch die besondere persönliche Herausforderung für uns in diesen Versen 11 und 12. Ich darf nochmal erinnern an den Kommentar, den die Witwe von Martin Lloyd-Jones, dieses großen Predigers des 20. Jahrhunderts, im Rückblick auf das Leben ihres Mannes formuliert hat. Da sagte sie, niemand wird meinen Mann jemals richtig verstehen können, wir hatten das letztes Mal schon zitiert, wenn er nicht beachtet, dass mein Mann in erster Linie ein Beter war. Vor all diesem öffentlichen Wirken, vor den vielen Büchern, die er veröffentlicht hat, vor dem großen Aktionsradius, den er hatte, kam am Anfang die Stille vor seinem Herrn. Und das kann man auch über Daniel sagen. Und so wollen wir jetzt diese Verse 11 und 12 genauer anschauen. Als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein Haus. Er hatte aber an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem. Und er fiel dreimal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er es auch vorher zu tun pflegte. Da kamen jene Männer, also die ihn verfolgten, eilends gelaufen und fanden Daniel in seinem Haus, wie er betete und flehte vor seinem Gott. Das Erste, worin uns Daniel ein Vorbild sein kann, ist sein Eifer zum Beten. Das ist der erste Satz, den ich Sie bitte festzuhalten, falls Sie mitschreiben, Sie bitte aufzuschreiben. Beten braucht Eifer. Daran denke ich auch immer, wenn ich den Christoph Schendel vor Augen habe, von dem ich Ihnen anfangs erzählte. Beten braucht Eifer. Und Eifer, das meint nicht aufgesetzte Emotionalität. Eifer, das meint nicht unbedingt laute Worte. Eifer, das meint nicht dröhnender Aktionismus. Sondern Eifer, das bedeutet so innere Dringlichkeit. Dass man merkt, das ist einem wichtig. Beten braucht Eifer. Und woran sehen wir diesen Eifer bei Daniel? Hier steht zunächst mal, er betete dreimal am Tag. Das ist kein Gesetz. Das meint nicht, dass dreimal beten am Tag die ideale Zahl ist und dass wir so eine Liste haben, schon einmal gebetet heute, zweimal gebetet, einmal muss ich noch. Manche haben auch siebenmal am Tag gebetet. Im Psalm 119, Vers 164 steht, ich lobe dich siebenmal täglich für die Bestimmung deiner Gerechtigkeit. Das wäre dann der Rekord. Nein, dreimal macht deutlich, dass diese Verbindung mit Gott seinen ganzen Tag umschlossen hat. Dreimal am Tag. Er hat den Tag zu Beginn unter Gottes Leitung gestellt. Er hat immer wieder mal seine Zuflucht zu ihm gesucht. Und das lief gewissermaßen mit. Das ist das, was Paulus meint, wenn er schreibt in 1. Thessalonicher 5, Vers 7, betet ohne Unterlass, betet unablässig. Damit meint Paulus nicht, dass wir den ganzen Tag mit geschlossenen Augen rumlaufen sollen. Aber unablässig, das heißt wiederholt, öfter, immer wieder. Das heißt, seid doch den ganzen Tag der Abhängigkeit bewusst von eurem Herrn. Lebt den ganzen Tag in dieser inneren Haltung. Herr, hilf, Herr, bring mich da durch. Das ist damit gemeint. Betet ohne Unterlass. Eifer. Beten braucht Eifer. Und den Eifer sieht man bei Daniel auch dran, dass er auf seine Knie fällt. Gut, das kann eine Tradition sein. Wenn einer auf die Knie fällt, bedeutet das noch nicht, dass er mit seinem Herzen auch demütig ist. Aber auf die Knie zu fallen zum Beten kann auch eine Hilfe sein. Eine Hilfe, auf sich zu konzentrieren. In manchen Situationen mache ich das auch. Da würde ich sagen, da treibt es mich richtig auf die Knie. Nicht immer, aber es kann manchmal eine Hilfe sein, sich klarzumachen, ich trete jetzt vor den Allerhöchsten, vor den Herrn aller Herren. Er ist mein König. Von Louis Harms, dem Missionar aus Hermannsburg, haben seine Bauern, die ihn gut kannten, als sie ihn beerdigten, gesagt, sinngemäß, wir haben unsere Schwielen an den Händen. Aber er war auch ein harter Arbeiter, unser Louis Harms. Er hatte seine Schwielen an den Knien. Er hatte seine Schwielen an den Knien. Er betete mit Eifer. Und noch was sehen wir hier von diesem Eifer. Hier steht, Daniel hatte an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem. Das ist interessant. Auf den ersten Blick könnte einen das irritieren. Warum muss er da an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem haben? Ist doch egal, wohin das Fenster seines Gebetszimmers zeigt. Das stimmt schon. Das Obergemach, müssen wir wissen, war ein abschließbarer Raum, in den man sich zurückziehen konnte. Das war so wie das Kämmerlein von Matthäus 6, über das wir letzten Sonntag gesprochen haben. Das war der Raum, wo man ungestört beten konnte. Und dieses Obergemach hatte Daniel extra so bauen lassen, offensichtlich, er lebte ja schon lange dort, er war ja alt geworden, dass die Fenster Richtung Jerusalem zeigten. Das hatte keine magische Bedeutung für ihn, sondern das hatte symbolische Bedeutung. Er wollte sich daran erinnern, welche Verheißungen Gott mit dieser Hauptstadt verbunden hat. Er wollte sich daran erinnern, Gott hat versprochen, unser Volk wieder nach Hause zu bringen. Und deswegen hat er sich daran erinnern lassen und hat seine Architektur dieses Hauses so ausgerichtet, dass sie ihn beim Beten an Gottes Verheißungen erinnert. Das ist auch ein Zeichen seines Eifers, mit dem er gebetet hat. Und er kannte mit Sicherheit diesen Bibelvers aus 1. Könige 8, Vers 48. Da hat ja Salomo Jahrhunderte vorher, als er den Tempel einweihte, hatte Salomo ja zu Gott gebetet. Und hatte Salomo Folgendes gebetet. 1. Könige 8, da hat er gesagt, und wenn wir dir ungehorsam sind und du uns vertreibst und wir ins ferne Land kommen und wenn sich dann dein Volk zu dir von ganzem Herzen bekehrt im Lande ihrer Feinde und wenn sie zu dir nach ihrem Lande hin beten, das du ihren Vätern gegeben hast, wenn sie nach der Stadt hin beten, die du erwählt hast, Herr, dann wollest du sie doch erhören. Und wahrscheinlich hat sich Daniel an diesen Vers erinnert. Wir sollen, um uns daran zu erinnern, aus symbolischen Gründen, wir Juden, sagt er, nach der Stadt hin beten, nach der Stadt Jerusalem. Und das hat er umgesetzt. So hat er sein Haus gebaut. Und so hat er gebetet. Das macht diesen Eifer deutlich, der sein Gebet durchzogen hat. Er hat sich Gedanken gemacht. Er hat das Beten ernst genommen. Und dann finden wir hier einen letzten Hinweis zu seinem Eifer. Da steht in Vers 11, er betete, lobte und dankte. Er betete, lobte und dankte. Das heißt, der gute Mann hat gründlich gebetet. Der hat nicht mal nur so eine kurze Stoßbitte zu Gott geschickt, wenn es ihm danach zumute war. Das hat er sicherlich auch noch getan. Aber er hat mehr getan. Er hat nicht nur mal so einen beiläufigen Dank gesagt beim Mittagessen, sondern hier steht, er betete, lobte und dankte. Er dankte für alles, was Gott ihm schenkte. Für sein Leben, seine Gesundheit, sein Essen, seine Freunde, seine Bewahrung, dass er Gottes Wort lesen konnte. Er lobte Gott als Person. Er beugte sich vor ihm. Er sagte, du bist der Herr. Ich preise dich. Ich ehre dich als meinen König. Ich danke dir, dass mein Leben dir gehören darf. Und er hat sicherlich Gott auch gedankt und er hat ihm seine Bitten vorgetragen. Das ist hier mit dem Beten wahrscheinlich gemeint. Er hat gesagt, was er braucht. Er hat gesagt, was ihn bewegt. Er hat gesagt, wofür er für sein Volk gebeten hat. Also Eifer beim Beten. Das ist das Erste, was wir hier bei Daniel als Vorbild sehen. Beten braucht Eifer. Und wissen Sie, Eifer ist eine Sache unseres Herzens. Eifer kann man nicht machen. Eifer kann man sich nicht verordnen. Nach dem Motto, jetzt ab Montag bin ich mal eifrig beim Beten. Sondern das ist eine Sache des Herzens. Und da können wir nur Gott drum bitten, sagen, Herr, schenke mir ein eifriges Herz. Herr, schenke, dass ich mit ganz neuem Eifer an meine Gebetszeit herangehe. Nicht so gelangweilt, naja, okay, jetzt muss ich noch mal eine halbe Stunde beten. Sondern dass das mir ein immer größeres Bedürfnis wird. Bitten wir doch Gott darum, dass er in unserem Herzen diese innere Dringlichkeit wieder schenkt. Diesen Eifer zum Beten, der uns so oft fehlt. Dass wir uns noch mehr Gedanken darüber machen, wie wir beten können. Wie wir auch treuer werden können im Gebet. Ich habe mich so gefreut, in der vergangenen Woche hat mir jemand gesagt, wissen Sie, ich habe mir noch viele Gedanken über die Einsamkeit beim Beten gemacht. Und ein anderer hat mir gesagt, ich habe meine Gebetslisten wieder auf den neuesten Stand gebracht und ich habe mir überlegt, welche Gebetszeit für mich eigentlich am besten ist. Verstehen Sie, das ist das, was Gottes Wort in unserem Herzen in Bewegung bringen möchte. Dass wir uns fragen, was soll ich ändern? Das ist auch für mich immer die große Herausforderung beim Vorbereiten dieser Predigten. Dass der Herr mich selbst auch immer wieder draufstößt. Du musst das Beten einfach noch viel ernster nehmen. Eifer beim Beten. Den will der Herr uns schenken. Und nachdem wir diesen ersten Punkt festgehalten haben, ergibt sich der zweite nahezu von selbst. Beten braucht nicht nur Eifer, sondern Beten braucht auch Übung. Oder man könnte sagen Erfahrung. Beten braucht Übung. In seinen 80 Lebensjahren hatte Daniel diese Erfahrung gesammelt. Ein langes Leben des Gebets. Und so steht es hier in Vers 11, fast versteckt, das überliest man fast. Wie betete er? Was sagt der Bericht da? Wie er es auch vorher zu tun pflegte. Das ist ein ganz wichtiger Teilsatz. Wie er es auch vorher zu tun pflegte in Vers 11. Das heißt, der hat nicht erst jetzt mit dem Beten angefangen. Er ist vorbereitet, als diese Krise kommt. Er hat sich gewissermaßen eingebetet. Er hat es gelernt zu beten. Wolfgang Bühne schreibt das auch sehr schön in seinem neuen Buch zum Beten, das ich Ihnen letztes Mal vorgestellt habe und das ich jetzt momentan unter meinen Unterlagen nicht finde, obwohl ich es mitgebracht habe. Schauen Sie bitte nochmal in meine Aktentasche nach.
Da ist es, hervorragend.
Das ist jetzt der kleine Werbeblock für das neue Buch von Wolfgang Bühne, das Gebetsleben Jesu, Ermutigung und Herausforderung. Und darin schreibt Wolfgang Bühne Folgendes auf Seite 45. Beten muss gelernt und geübt werden. Beten lernt man beim Beten. Gefühlsaufwallungen, Gebetsaufrufe können mal kurzfristig zum Beten motivieren, aber meist ist der Gebetseifer nach wenigen Tagen wieder verschwunden. Es ist besser, mit kleinen Schritten zu beginnen, um die Gebetsmuskeln zu trainieren, als sich unter einen unrealistischen Leistungsdruck zu setzen, der anschließend in Frust und Resignation endet. Keiner, der sich ernsthaft vornimmt, Langstreckenläufer zu werden, hier kommt der Sportler in Wolfgang Bühne durch, keiner, der sich ernsthaft vornimmt, Langstreckenläufer zu werden, wird direkt mit dem Marathonlauf beginnen, sondern er wird seine Muskeln und die Lunge zunächst auf kürzere Strecken stellen und mit der Zeit die Kilometerzahl erhöhen. Kein Hochspringer beginnt seine ersten Übungen mit dem Versuch, 2 Meter zu überspringen, sondern seinem Leistungsstand entsprechend tief, um dann im Laufe der Zeit die Latte höher zu legen. Und so, sagt Wolfgang Bühne, ist es auch vernünftiger, sich zunächst vielleicht etwa täglich 10 Minuten für das Gebet zu reservieren, diese Zeit dann aber auch konzentriert zu nutzen. Und wer das mit Gottes Hilfe über einen längeren Zeitraum treu praktiziert, der wird bald nicht mehr mit 10 Minuten auskommen. Und die vielen wachsenden Anliegen, Gott zu danken, ihn zu loben, ihn zu bitten oder in der Fürbitte für andere einzustehen, werden dann im Laufe der Zeit mehr in Anspruch nehmen. Und dann wird die Gebetszeit sich von selbst verlängern. Zitat Ende. Also, beten braucht Übung. Als wir Daniel in dieser Situation hier antreffen, da hat er seinen praktischen Alltag schon so organisiert, dass er dem Gebet genügend Raum geben kann. Da hat er diese Übung schon. Er hat die über Jahrzehnte hinweg gewonnen. Das war bei ihm am Anfang auch nicht der Fall. Und darum können wir bei ihm noch eine dritte Beobachtung machen. Sehen Sie, als Daniel diese schockierende Nachricht von dem neuen Religionsgesetz bekommt, und das war ein Schock für ihn, sicherlich, das hat ihn sicherlich auch ganz schön erschrecken lassen. Das war unmittelbar lebensbedrohend für ihn. Löwengrube ist Todesstrafe. Die Babylonier hatten den Feuerofen und die Perser hatten dann eben die Löwengrube. Was macht er da? Da wirft ihn das nicht aus der Bahn, sondern es treibt ihn ins Gebet. Und man gewinnt den Eindruck, sehen Sie da nochmal genau hin, in der Krise, da muss Daniel nicht umständlich überlegen, was kann ich jetzt als nächstes machen. In der Krise, da läuft er nicht erstmal aufgeregt und aufgescheucht durch die Stadt und reagiert sich ab, um einen klaren Kopf zu kriegen. Sondern, was macht er in der Krise? Er flüchtet sich ins Gebet. Und das ist das Dritte, was wir hier festhalten. Beten braucht Selbstverständlichkeit. Das ist das Dritte. Beten braucht Selbstverständlichkeit. Das ist das, was aus dieser Übung des Gebets folgt. Das kommt natürlich erst mit der Erfahrung. Aber als der Druck bei ihm am stärksten wird, da ist das wie ein Impuls, um auf Druck zu reagieren. Ich erinnere mich an eine Situation, wo wir im Winter in etwas unwegsamem Gelände unterwegs waren und dachte, man könnte diese Serpentinenstrecke schön mit dem Auto hochfahren. Und eine Weile ging es auch ganz gut und plötzlich kam der Wagen ins Rutschen und die Räder hatten überhaupt keinen Halt mehr. Die schlitterten nur noch auf den Abgrund gewissermaßen zu. Und meine Frau sagt, als das passierte, da habe ich einfach geschrien, Jesus, hilf! Das überlegt man sich natürlich nicht. Wenn der Wagen auf den Abgrund zurutscht, da tun sie das, ja, was dann für sie selbstverständlich ist. Ich muss zugeben, leider reagiere ich auch nicht immer so. Manchmal neige ich auch dazu, mit ganz anderen Impulsen auf Druck zu reagieren. Erstmal schnell eine Mail schreiben. Erstmal schnell einen Anruf tätigen. Erstmal schnell was organisieren. Erstmal schnell Gesinnungsgenossen mobilisieren. Erstmal Dampf ablassen. Erstmal schnell dies und das tun. Zum Beten hat man sowieso keine Ruhe jetzt. Nein, Daniel zeigt uns, was die beste Reaktion ist. Er stürzt sich ins Gebet. Beten braucht Selbstverständlichkeit. Das können Sie auch bei Nehemia etwa ganz wunderbar beobachten, bei diesem Mauerbau. Da werfen ihm ja ständig irgendwelche Gegner Knüppel zwischen die Beine. Und dann kommt wieder eine Hiobsbotschaft. Und was macht Hiob? Ach, er flüchtet sich ins Gebet. Das ist diese Selbstverständlichkeit. Da kommt der Ärger, da kommt dieser fiese Brief, da werden diese gemeinen Gerüchte laut, da wird die üble Stimmungsmache betrieben und er legt es gleich Gott hin. Das ist diese Selbstverständlichkeit. Möge Gott uns immer mehr davon geben, möge der Herr uns immer mehr diese Selbstverständlichkeit schenken, wenn es ernst wird, erstmal zu ihm hin zu flüchten. Und von da aus können wir dann gründlich auch die anderen Schritte überlegen. Aber erstmal zu ihm hinflüchten. Möge in unseren Familien dann immer einer sein, das kann auch mal eins von den Kindern sein, der sagt, jetzt lasst uns doch erstmal beten. Leute, bevor wir alle möglichen anderen Sachen machen, lasst uns doch erstmal beten. Und wenn Sie das in manchen Situationen tun, dann werden das Ihre Kinder dann in anderen Situationen vielleicht tun, wenn Sie nicht in der Lage dazu sind. Und das ist kein Trick zur Selbstberuhigung, sondern das ist die völlig richtige Reaktion eines Kindes, das sich im Ernstfall mit größter Selbstverständlichkeit sofort an den Vater wendet. Das ist gemeint. Beten braucht Selbstverständlichkeit. Das sehen wir hier bei Daniel. Und dann ein viertes. Beten braucht Widerstandsgeist. Hätte Daniel diesen Widerstandsgeist nicht gehabt, hätte er sich von dem gottlosen persischen Gesetz einschüchtern lassen. Hat er aber nicht. Oder Daniel hätte seine Treue zu Gott vor den anderen verheimlicht und der hätte wenigstens nach außen hin das Spiel mitgespielt und wäre dadurch Gott untreu geworden, hätte ihn verraten. Hat er aber nicht. Dann wäre ihm das erspart geblieben, was Vers 12 hier berichtet. Da kamen jene Männer eilends gelaufen und fanden Daniel, wie er betete und flehte vor seinem Gott. Und dann haben sie ihn denunziert. Er hat sich nicht versteckt, er hat nicht gerade geflüstert in seinem Gebet. Er hat gebetet und gefleht. Da wird auch nochmal so dieser Eifer deutlich. Mit seinen 80 Jahren macht er sich keine Illusionen. Er wusste, was jetzt kommen würde. Er war ja nicht naiv. Er hatte ja das System Nebukadnezar überlebt, dessen Enkel Belsazar überlebt. Jetzt arbeitet er unter Darius. Und Daniel wusste nur zu gut, was Walter Lüthi einmal geschrieben hat, der Ausleger, die Gunst des Herrn verträgt sich schlecht mit der Gunst der Herren. Die Gunst des Herrn verträgt sich schlecht mit der Gunst der Herren, die so landläufig das Sagen zu haben scheinen. Und der alte Prophet weiß auch jetzt, was er zu tun hat. Mehr Gott gehorchen als den Menschen. Die Gunst des Herrn höher achten als die Gunst aller Herren. Und so nimmt er den Kampf auf, er wird bei aller Loyalität, die er sonst zu seinem Chef hat, dann notfalls doch zum Gesetzesbrecher. Gebet braucht Widerstandsgeist. Auch ein Gesetz der Meder und Perser, das ansonsten unumstößlich ist, darf sich nicht gegen das Gesetz Gottes stellen. Egal, wer der Herrscher ist. Kein Gesetz der Meder und Perser darf das Lob des lebendigen Gottes der Bibel zum Schweigen bringen. Kein Gesetz der Meder und Perser darf die eindeutige Verkündigung des Evangeliums, dass Jesus der einzige Retter für alle ist, zum Schweigen bringen. Wenn es um das Gebet geht, wenn es um die Wahrheit geht, wird Daniel zum Revoluzzer. Und in einem übertragenen Sinne müssen auch wir immer wieder den Kampf aufnehmen. Müssen auch wir immer wieder Widerstand leisten. Auch Widerstand gegen die Einflüsse, die uns vom Beten wegbringen wollen. Keine faulen Kompromisse. Keinen Frieden mit den Dingen, die uns vom Gebet abhalten wollen. Keine Ablenkung. Gebet braucht Widerstandsgeist. Und dann ein fünftes, das daraus folgt. Beten braucht Durchhaltevermögen. Beten braucht Durchhaltevermögen. Man könnte auch sagen, Beten braucht einen langen Atem. Beten braucht Treue, Beten braucht Geduld, Beten braucht Durchhaltevermögen. Schauen Sie, in einem langen Leben mit Gott war dieser lange Atem für Daniel fast zu einem Charaktermerkmal geworden. Der lange Atem. In Vers 5 wird das als sein Charaktermerkmal beschrieben. Er war treu. Das wussten sogar die Gegner. Und in Vers 17 wird Darius dann sagen, als Daniel schon in der Löwengrube ist, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst. Das wusste auch sein Chef, dass Daniel seinem Gott, Vers 17, ohne Unterlass diente. Er war treu, er war beständig. Und das prägte auch sein Gebetsleben. Durchhaltevermögen braucht Beten. Hätte Daniel diese Geduld nicht gehabt, wäre er an den Umständen kaputt gegangen. Hätte er irgendwann aufgegeben. Hätte er irgendwann gesagt, ich halte es nicht mehr aus. Durchhaltevermögen, denn, und das müssen wir ganz deutlich sehen, schnelle Hilfe erfährt der Daniel durch sein Gebet nicht gerade. Ne? Bei Daniel läuft es nicht so, wie wir letzten Sonntag bei dem Indianermissionar David Brainerd gesehen hatten. Während er betet, hinten kommt die Klapperschlange in sein Zelt hinein, gekrochen, und während er betet, bricht sie ihren Angriff ab. Und verlässt hinter seinem Rücken, Entschuldigung, und verlässt hinter seinem Rücken das Zelt. Da hat Gott schnell auf das Gebet reagiert. Bei Daniel beißt die Klapperschlange erstmal kräftig zu. Und zwar in Form seiner missgünstigen Kollegen. Die dürfen zubeißen. Und während Daniel betet, wird von den Gegnern sein Gebet auf frischer Tat ertappt. Sie haben genügend Zeugen, ihn unter Anklage zu stellen. Und schauen Sie, dann geht alles sehr, sehr schnell. Vers 12, da kamen jene Männer eilends gelaufen und fanden Daniel, wie er betete und flehte vor seinem Gott. Da traten sie vor den König und redeten mit ihm über das königliche Gebot und sagten, oh König, hast du nicht ein Gebot erlassen, dass jeder, der in 30 Tagen etwas bitten würde, von irgendeinem Gott oder Menschen außer von dir, dem König allein, dass der zu den Löwen in die Grube geworfen werden sollte? Der König antwortete und sprach, das ist wahr und das Gesetz der Meder und Perser kann niemand aufheben. Sie antworteten und sprachen vor dem König, Daniel, einer der Gefangenen aus Juda, der achtet weder dich noch dein Gebot, das du erlassen hast, denn er betet dreimal am Tage. Und spätestens jetzt merkt der Darius, dass die ihn über den Tisch gezogen haben. Und er versucht zu retten, was zu retten ist. Was macht er nämlich? Vers 15. Als der König das hörte, wurde er sehr betrübt und war darauf bedacht, Daniel die Freiheit zu erhalten. Er merkt jetzt erst, was er da gemacht hat. Und mühte sich, bis die Sonne unterging, ihn zu retten. Also er versucht alles. Er wird seinen juristischen Berater konsultiert haben. Er sagt, was können wir da machen? Er will seinen besten Mann doch nicht den Löwen vorwerfen. Das erinnert uns an Pilatus, der auch versucht, an jenem Tag, als er Jesus vor sich hat, ihn irgendwie frei zu kriegen und dem es nicht gelingt. Und er muss Jesus verurteilen. Es hilft alles nichts. Diese Komplizen hier berufen sich augenzwinkernd auf das Gesetz, Vers 16, aber die Männer kamen wieder zum König gelaufen und sagten, du weißt doch, König, es ist das Gesetz der Meder und Perser, dass alle Gebote und Befehle, die der König, also du in dem Fall, beschlossen hat, unverändert bleiben sollen. Da gibt Darius auf. Vers 17. Da befahl der König Daniel umzubringen. Und sie warfen ihn zu den Löwen in die Grube und er schickt ihm immerhin noch einen gut gemeinten Wunsch hinterher. Am Ende von Vers 17. Der König aber sprach zu Daniel, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der helfe dir. Also nach dem Motto, ich kann dir jetzt nicht mehr helfen, aber ich wünsche dir wenigstens, dass dein Gott dir hilft. Und wissen Sie, hier beginnt die schreckliche Geschichte der Glaubensverfolgung durch wilde Tiere. Später hat Kaiser Nero das nachgemacht, 64 nach Christus, als Rom gebrannt hat und als der Kaiser den Christen die Schuld in die Schuhe schieben wollte. Und der Geschichtsschreiber Tacitus berichtet noch, im Tode wurden sie verspottet, indem man sie in Tierfelle einnähte und von Hunden zerreißen ließ. Und etwa 200 Jahre nach Christus schreibt der Christ Tertullian, Zitat, wenn der Tiber bis an die Stadtmauern steigt, wenn der Nil nicht bis über die Feldfluren steigt, wenn die Witterung nicht umschlagen will, wenn die Erde bebt, wenn es eine Hungersnot oder eine Seuche gibt, sogleich hört man das Geschrei, die Christen vor die Löwen. Das sind die Sündenböcke. Wenn man will, dass sein Volk sich abreagiert, wenn man will, dass abgelenkt wird von falschem Regierungshandeln, die Christen vor die Löwen. Man hat in Marokko Löwengruben gefunden aus späteren Jahrhunderten. Die können aber so ähnlich bei Darius ausgesehen haben. Die waren in die Erde eingelassen, wie eine Höhle, eingepflastert in die Erde. Da können Sie von oben reingucken. Und in der Mitte eine Trennwand mit einer Tür, die man von oben öffnen kann. Und durch Fleischköder kann man die Löwen dazu bewegen, gewissermaßen von einem Teil dieser Grube in den anderen hinüberzugehen, indem man einfach Fleischköder da reinwirft. Und die Höhle ist nach oben offen, von einer Mauer umgeben. Und so eine ähnliche Höhle dürfte das bei Daniel gewesen sein. Und es fällt hier auf die Nüchternheit, wie schnörkellos unser Text das berichtet. Da befahl der König Daniel herzubringen und sie warfen ihn in die Grube zu den Löwen. Das wird nicht ausgemalt, da werden keine Empfindungen berichtet. Das ist kein Roman, das ist ganz kurz und knapp und schrecklich in seiner grauenvollen Nüchternheit. Und dann versucht Darius, dem Daniel einen letzten Dienst zu erweisen. Vers 18, er versiegelt die Grube. Man fragt sich, warum macht er das? Das wird hier erklärt. Und sie brachten einen Stein, den legten sie vor die Öffnung der Grube, also dass er nicht raus konnte aus dieser Tür. Offensichtlich war unten noch eine Tür eingebaut, in der man da wieder entkommen konnte. Die haben sie also dicht gemacht. So, und dann wird das erklärt. Diesen Stein versiegelte der König mit seinem eigenen Ring und mit dem Ringe seiner Mächtigen, damit nichts anderes mit Daniel geschehe. Also er versiegelt die Grube, damit die Feinde des Daniel wenigstens keine weiteren Aktionen starten können. Aber es wird wahrscheinlich sowieso nicht nötig sein. Und wie hilflos ist dieser Herrscher dann dieser Intrige ausgesetzt? Vers 19. Und der König ging weg in seinen Palast und fastete die Nacht über und ließ kein Essen vor sich bringen und konnte auch nicht schlafen. Den trieb sich ja sein Gewissen um. Und der dürfte auch Mitleid mit Daniel gehabt haben. Aber ich denke, es kommt noch was dazu. Der hat wahrscheinlich auch Angst um sich selbst. Denn er weiß, hinter Daniel steht der lebendige Gott. Das wird er später ja auch nochmal sagen. In Vers 21 hat er es ja schon gesagt. Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes. Und er hat wahrscheinlich Angst, sich selbst die Hände schmutzig zu machen, an dem, der unter dem Schutz des Höchsten steht. Er kann nicht schlafen. Nach einer unruhigen Nacht rennt der Monarch unter Vernachlässigung aller protokollarischen Gepflogenheiten wieder hinaus zum Ort des Geschehens. Er hat versucht, von Sonnenuntergang bis Tagesanbruch erst den Daniel freizukriegen, dann hat er aufgegeben. Und Daniel dürfte so 8 bis 10 Stunden in dieser Löwengrube gesessen haben. 8 bis 10 Stunden. Er wird gebetet haben und endlich graut dann der Morgen. Darius rennt voller Schrecken zu dieser Grube, Vers 21. Als er zur Grube kam, rief er Daniel mit angstvoller Stimme. Und der König sprach zu Daniel, Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dich dein Gott, den du ohne Unterlass dienst, auch retten können von den Löwen? Und nach einigen Schrecksekunden bekommt er die Antwort, Vers 22, Daniel aber redete mit dem König, der König lebe ewig, mein Gott hat seinen Engel gesandt, der den Löwen den Rachen zugehalten hat, so dass sie mir kein Leid antun konnten, denn vor ihm bin ich unschuldig und auch gegen dich, mein König, habe ich nichts Böses getan. Da wurde der König sehr froh und ließ Daniel aus der Grube hinausziehen. Und sie zogen Daniel aus der Grube heraus und man fand keine Verletzung an ihm, denn er hatte seinem Gott vertraut. Dieses Ereignis wird 600 Jahre später etwa im Neuen Testament extra nochmal in Erinnerung gerufen. Im Hebräerbrief, Kapitel 11, kommt der Schreiber nochmal drauf zurück. Und da berichtet er von all den Leuten, die Gottes Hilfe erfahren haben. Und eben auch von den Propheten, zu denen Daniel gehört. Und dann sagt er, Hebräer 11, Vers 33, diese haben durch den Glauben Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit geübt, Löwen den Rachen gestopft. Das ist die Erinnerung an Daniel, 600 Jahre später. Und hier wird ausdrücklich gesagt, was den Daniel im Letzten gehalten hat. Nämlich der Glaube. Sein Vertrauen zu Gott, denn er hatte seinem Gott vertraut. Beten ist Glauben und Glauben ist Beten. Und am Ende darf Daniel dann erleben, am Ende siegt immer das Gebet. Das ist das Letzte, was wir hier an seinem Vorbild lernen können. Wir haben gesehen, Beten braucht Eifer, Beten braucht Übung, Beten braucht Selbstverständlichkeit, Beten braucht diesen Widerstandsgeist, Beten braucht fünftens Geduld, dieses Ausharren, dieses Durchhaltevermögen. Und sechstens und letztens sehen wir hier, Beten bringt den Sieg. Beten bringt den Sieg, weil der Gott, zu dem wir beten, der Allmächtige ist. Allerdings, es gibt keine Garantie, dass Gott diese Macht immer sofort unter Beweis stellt. Es gibt keine Verheißung, dass Gott diese Macht immer so einsetzt, dass seine Feinde das gleich merken müssen. Das hat Gott nirgendwo versprochen. Das lesen wir auch in Hebräer 11. Es gibt auch die anderen Fälle, wo Menschen nicht sofort, obwohl sie geglaubt haben, die Hilfe erfahren haben. Lesen wir doch weiter, ab Vers 35. Frauen haben ihre Toten durch Auferstehung wiederbekommen. Ja, aber andere sind gemartert worden und haben die Freilassung nicht angenommen, damit sie die Auferstehung, die besser ist, erlangen. Andere, schreibt Hebräer 11, haben Spott und Geißelung ertragen, dazu Fesseln und Gefängnis. Sie sind gesteinigt, zersägt, durchs Schwert getötet worden. Sie sind umhergezogen in Schafpelzen und Ziegenfällen. Sie haben Mangel, Bedrängnis, Misshandlung erduldet, sie, deren die Welt nicht wert war, sind umhergeirrt in Wüsten, auf Bergen, in Höhlen und Erdlöchern. Diese alle haben aber durch den Glauben Gottes Zeugnis empfangen. Das heißt, es kann auch so gehen, dass Gott die, die auf ihn vertrauen, so führt, dass das Problem sich nicht sofort auflöst, dass Gottes Macht nicht gleich sichtbar wird. Aber, so sagt der Hebräerbrief, es ist immer derselbe Gott und am Ende siegt immer der Glaube. Und am Ende werden auch die bewahrt und durchgetragen und im Rückblick werden auch die, die dem Leid nicht gleich entgangen sind, erkennen, warum es Gottes guter und allerbester und liebevollster Weg für sie war. Am Ende siegt immer das Gebet. Gott kann auf die Weise handeln, dass er schnell erhört, dass er uns schnell rechtfertigt. Und Gott kann manchmal auf die andere Weise handeln, dass er unser Vertrauen dadurch noch stärker auswachsen lässt, dass wir länger warten müssen. Und übrigens, Jahrzehnte vorher haben genau das Daniels Freunde gewusst. Wissen Sie, da waren die auch in so einer Bekenntnissituation, wo man ihnen angedroht hat, entweder ihr kuscht jetzt vor der Ideologie eurer Gesellschaft, entweder ihr tut, was die aktuellen Machthaber wollen, oder ihr wandert in den Feuerofen. Und wissen Sie, was die gesagt haben? Daniel 3, ab Vers 17. Da haben sie gesagt, die Freunde von Daniel, das waren noch junge Kerle, die haben gesagt, wenn unser Gott, den wir verehren, will, so kann er uns erretten aus diesem glühenden Ofen und aus deiner Hand, o König. Er kann uns erretten, er kann das, das wissen wir. Aber, haben sie gesagt, wenn er es nicht tun will, also wenn unser Gott einen Weg hat, der sozusagen in den Feuerofen hinein uns führt und der, das ist die letzte Station hier auf dieser Erde, Wenn er das so will, dann wird er seinen Plan damit haben, dann wäre das auch in Ordnung. Und dann haben sie gesagt, und wenn er es nicht will, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott und dein goldenes Bild nicht anbeten wollen. Und wenn unser Gott uns nicht gleich rausreißt, dann sollst du dennoch wissen, dass wir ihm trotzdem vertrauen. Und dass wir wissen, er spricht trotzdem das letzte Wort. Und er macht es am Ende trotzdem gut für die, die zu ihm gehören. Und darum wirst du uns nicht aus der Hand unseres Gottes rausreißen können. Und darum wirst du uns nicht irre machen können daran, dass er es gut mit uns meint, weil er uns festhält. Und weil er am Ende seine Leute immer zum Sieg führt. Sehen Sie, so müssen wir am Schluss sehen, das ist bis heute so geblieben, dass Gott manchmal den einen und manchmal den anderen Weg geht. Dass Gott uns manchmal so viel Leid zumutet, dass wir es irgendwann nicht mehr verstehen und Gott trotzdem das Wunder tut, dass er uns den Glauben erhält und uns tröstet und uns durchbringt und sagt, und ich mache es gut mit dir. Und manchmal gibt es auch den Fall, da hält Gott auch heute den Löwen auf übernatürliche Weise den Rachen zu. Da passieren Dinge, mit denen wir nie gerechnet hätten. Und schlimme Dinge, die ganz wahrscheinlich erscheinen, passieren nicht. Und Klapperschlangen können den Beter trotzdem nicht tödlich verwunden. Gott handelt auf seine Weise, aber er handelt immer gut, zum Besten seiner Leute. Und das dürfen wir wissen. Am Ende ist er immer stärker. Und niemand darf uns aus seiner Hand reißen. Beten bringt den Sieg. Und selbst wenn wir einmal in jene letzte Grube kommen, wird das auch nicht unser Ende sein. Und das ist übrigens in diesem Kapitel auch schon angedeutet. Unsere Glaubensväter haben bei dem Daniel so manche versteckte Vorhinweise auf Jesus Christus gefunden. Auch Jesus Christus wurde verraten wie Daniel. Auch Jesus Christus konnte ein hilfloser Pilatus nicht retten, wie der Darius den Daniel nicht retten konnte. Auch Jesus Christus musste gewissermaßen hinunter in eine Grube, in die Grube des Todes und des Grabes. Und im Unterschied zu Daniel musste Jesus da wirklich sterben. Auch die Grube von Jesus, auch das Grab von Jesus wurde versiegelt mit einem Stein. Aber auch Jesus ist wieder herausgekommen aus der Grube des Todes, und zwar endgültig. Und darum hat unser Herr Jesus Christus nun die Macht, uns für immer und für ewig zu bewahren. Und er wird nicht zulassen, dass seine Leute in der Löwengrube oder in der Todesgrube umkommen und verzweifeln. Er wird es nicht zulassen, er kann es nicht zulassen, weil er uns versprochen hat, dass er uns rettet. Und dadurch, liebe Gemeinde, wird dieses sechste Kapitel des Daniel eine einzige große Ermutigung zum Beten für uns. Lasst uns bei Daniel in die Schule gehen. Lasst uns diesen Mann uns zum Vorbild nehmen. Beten braucht Eifer. Beten braucht diese Übung. Beten braucht dieses Selbstverständliche, mit dem wir, wenn der Druck kommt, zum Herrn uns flüchten. Beten braucht diesen Widerstandsgeist und diese Geduld. Lasst uns den Herrn darum bitten. Lasst uns nach dieser Art von Beten ausstrecken. Und dann mögen die Löwen immer noch da sein, will ich gar nicht bestreiten. Die Löwen der Krankheit, die Löwen der Angst, die Löwen des Ärgers, die Löwen der Feinde, die Löwen, vor denen wir uns fürchten, die mögen immer noch da sein, die mögen im Hintergrund die Zähne fletschen, die mögen rumknurren, wie sie wollen. Aber sie werden uns nicht mehr unterkriegen können. Weil wir wissen, am Ende siegt der Beter, denn am Ende siegt Gott, am Ende siegt Jesus. Ich komme zum Schluss. In meinem Studierzimmer zu Hause, da hängt an der Tür ein kleines Bild. Ich habe früher schon mal an anderer Stelle davon erzählt. Das ist eigentlich nur die Kopie einer Postkarte. Und Sie haben dieses Bild sogar in Farbe auf Ihrem Gottesdienstzettel. Jetzt wissen Sie, warum das da abgedruckt ist. Das hängt in schwarz-weiß, in ganz schlichter Form an der Tür meines Studierzimmers von innen. Und dieses Bild zeigt unsere Geschichte. Daniel, der alte Daniel im Licht der Nacht nach oben schaut, weil er auf Gott wartet. Und die Löwen, die drängen sich fast scheu und schüchtern in die Ecke, weil sie dem Daniel nichts tun. Und Daniel sagt, was gehen mich die Löwen an? Er schaut auf Gott. Was gehen mich die Löwen an? Was können Menschen mir tun? Was können Feinde mir tun, wenn ich meinen Herrn habe? Wissen Sie, das ist das Geschenk eines alten Christen, der mir das vor vielen Jahren gegeben hat. Sein Vater war Hans Dannenbaum, der große Direktor der Berliner Stadtmission, auch in den Kriegsjahren. Hans Dannenbaum, ein Freund von Wilhelm Busch, der auch in der Bekennenden Kirche mitgearbeitet hat, der viele Kämpfe durchstehen musste. Und sein Sohn hat mir erzählt, diese Karte stand auf seinem Schreibtisch. Und die hat ihn daran erinnert, egal welche Löwen dich bedrohen, sieh auf den Herrn. Und dann hat er mir hinten auf diesen Zettel draufgeschrieben, für Ihren Schreibtisch zum täglichen Sehen. Diese Karte stand ab dem Januar 1939 auf meines Vaters Schreibtisch. Eine Predigt ohne Worte. Als auch die Berliner Stadtmission zunehmend unter den Druck der Nationalsozialisten geriet. Und als der Kampf in der Bekennenden Kirche sich immer mehr zuspitzte. Und da hat sich Hans Dannenbaum von dieser Karte, von diesem Kapitel 6 daran erinnern lassen. Unser Gott ist stärker. Und mögen die Löwen knurren, wie sie wollen. Lasst uns auf den Herrn schauen. Wir dürfen zu ihm beten. Und unser Gott ist stärker als alle Löwen zusammen. Nimm das mit in die neue Woche und dann bete. Amen.